und gründlich machen, die Planung sonst. Ja. Nicht? Und und dann eben die ganzen Risiken bedenken. Und man muss sich mal überlegen, was man sich zutraut.
Destination Afrika. Der Podcast.
Sagen. Silke Schumann von Destination Afrika,
Sabine Kemper und wir haben heute auch noch einen Gast.
Ja, ich bin Bernd Probst,
der kürzlich in Botswana war, nicht
genau,
wahr?
So ist es.
Und davon ein bisschen berichten wird. Wir haben ja schon eine Folge über Familien gehabt, also Safari mit Kindern und haben uns dann überlegt, wir wollen auch die ganze Familie sozusagen mit auf Safari nehmen. Also sozusagen auch 65 plus. Und Silke, du hast ja auch gesagt, du merkst es, dass du immer mehr Anfragen auch von Älteren, sage ich jetzt mal, also Generation Silver Ager hast.
Richtig, Silver Ager, Senioren, 65 plus, wie auch immer wir sie nennen. Ich glaube, die Leute fühlen sich dann schon angesprochen, wie auch immer man es definiert. Aber auf jeden Fall ist es so, dass auch Menschen im Rentenalter deutlich abenteuerlustiger sind, so würde ich das mal sagen. Klar, die Leute sind auch fitter natürlich, das Reisen wird ja auch, ist ja auch deutlich einfacher als vor 30 Jahren. Also eine Reise nach Südafrika ist natürlich immer noch was Besonderes, aber nicht mehr so exotisch, wie es vor 30 Jahren mal war. Also da hat, glaube ich, kein Rentner oder nicht viele kamen auf die Idee, jetzt nach Südafrika zu fliegen. Und jetzt habe ich tatsächlich immer mehr Anfragen, auch von zwischen, ja, in den 70ern, aber auch über 80-Jährige noch, die tatsächlich so eine Safari auch noch erleben möchten und planen und ja, sich noch nicht so ganz zur Ruhe setzen, was das Reisen angeht.
Ja, also ich hätte ja, du hast eben schon gesagt, sie sind fitter als noch, ich sage jetzt mal vielleicht unsere Großeltern oder Urgroßeltern, aber ich glaube, ich hätte ja dann trotzdem Bedenken, so vielleicht im fortgeschrittenen Alter, medizinische Versorgung etc., pp., frage ich aber gleich mal nach da drüben. Haben Sie sich da irgendwelche Gedanken gemacht, bevor Sie
losgefahren sind? Naja, also erstmal zu den Begriffen, wenn ich so als Silver Ager oder so angesprochen werde, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich weiß ja, wie alt ich bin und ich bin eben keine 25 mehr, nicht? Das mal so vorweggeschickt. Aber was die medizinische Versorgung betrifft, man kann natürlich viel schon mal selbst vorsorgen, indem man zu seinem Arzt geht oder sogar zu einem speziellen Reisemediziner, die einen denn, ganz besonders der Reisemediziner, der einen über die eventuell erforderlichen Impfungen aufklärt oder auch Impfungen empfiehlt, die dann vielleicht nicht alle haben müssen in dem entsprechenden Land, wo man nun hin will. Ne? Ja, und ich denke auch, dass heutzutage die medizinische Versorgung in den meisten Ländern gar nicht so schlecht ist. Also so eine normale Erste Hilfe wird man eigentlich immer kriegen. Es dauert vielleicht länger als 8 Minuten oder wie bei uns nun die Zeit ist, bis der Notarztwagen da ist. Ne? Aber das muss man eben wissen und in Kauf nehmen. Nicht? Jeder, der im höheren Alter in ein fremdes Land fährt, der sollte schon wissen, dass er da gesundheitlich ein etwas höheres Risiko wegen der schnellen Versorgung eingeht. Ne?
Aber sonst wirklich besorgt, klar, Sie waren ja jetzt in Botswana sogar auf einer Mobile Safari, das kann ich ja jetzt hier schon mal spoilern, haben Sie sich dann nicht gemacht?
Nein. Ich hab ja nun so einige Zipperlein wie jeder, der in dem Alter ist und habe auch da vorher eben mit meinen Ärzten schon drüber gesprochen und daher bin ich der Meinung, dass ich das ganz gut und vertretbar eingeschätzt habe.
Gibt es denn, Silke, irgendwas, was man jetzt bei der Tourenplanung beachten sollte, müsste, könnte? Also ich denke mal so ein Overlanding, Overlander und mit dem Backpack. Durch die Backpacker ist es ja dann vielleicht nicht, das ist klar, aber nee, also darüber hinaus.
Derjenige soll sich natürlich dann auch entsprechend wohlfühlen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht jeder 65 plus Silver Ager möchte jetzt mit irgendwelchen Studentengruppen unterwegs reisen. Also wenn Gleichgesinnte dabei sind oder zumindest so ungefähr, dann ist das natürlich grundsätzlich schöner. Gruppenreisen sind natürlich sehr beliebt, weil man muss sich um nichts selber kümmern in dem Sinne. Man hat seinen Guide dabei. Viele sprechen halt auch nicht gut Englisch. Das muss man halt auch beachten, dass man vielleicht schaut, kommt derjenige ohne Englisch dann klar oder eben eine Gruppenreise mit deutschsprachigem Guide, sollte man die lieber anbieten. Was noch interessant ist, oder wenn jemand doch mit einem Mietwagen reisen möchte, da gibt es tatsächlich manchmal Hürden und Grenzen. Also viele Mietwagenverleiher, die haben eine Altersgrenze, dass man nur bis 75 Jahre einen Mietwagen buchen kann oder mieten kann. Es sei denn, man zahlt einen saftigen Aufschlag. Ist ja auch so, wenn man Fahrer hat unter 25, dann muss man meistens auch mehr zahlen als, also von 25 bis 75 ist kein Problem, aber darunter und darüber wird entweder teuer oder ist nicht möglich.
Aber sag mal noch mal ganz kurz zurück. Du hast ja gesagt, du hast jetzt auch vermehrt Anfragen. Sind es denn eigentlich Leute, die sowieso schon Afrika-affin sind und vielleicht auch schon ein paar Mal da waren? Oder wirklich welche, die sagen, boah, jetzt möchte ich mir noch mal meinen großen Traum von der Safari verwirklichen?
Ja, also es sind schon zumindest reiseaffine Leute. Ob sie nun Afrika-Erfahrung haben, sei mal dahingestellt. Das ist unterschiedlich. Aber meistens sind es welche, die sehr weltoffen sind, sag ich mal, die gerne reisen, auch fernreisen und das auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Also ich glaube nicht, dass so jetzt jemand, der noch nie einen Reisepass besessen hat, weil er nie aus Europa rausgekommen ist, dass derjenige jetzt eine Flugreise nach Afrika buchen würde, das glaube ich dann nicht. Aber ja, die meisten haben auf jeden Fall gute Reiseerfahrungen im Allgemeinen, auch mit Fernreisen.
Ja.
Und was ist sonst noch zu beachten bei der Planung? Also es ist, die meisten bevorzugen natürlich möglichst direkt zu fliegen, ohne viel Umstieg und zu Zeiten, wo man es auch dann gewohnt ist, wach zu sein, also nicht ein Umstieg in Dubai mitten in der Nacht oder sowas Abenteuerliches, sondern ja, die gönnen sich das dann auch ein bisschen mehr zu zahlen für einen Direktflug und das ist ja auch völlig berechtigt und ja, sollte man auch definitiv so machen, dass man sich nicht erst 3 Tage erholen muss, wenn man angekommen ist. Dann klar, die Reisezeit ist natürlich auch so eine Sache. Ich wage das jetzt mal zu behaupten, dass viele Ältere auch die Hitze nicht so abkönnen vom Kreislauf her. Und dann sollte man vielleicht nicht gerade in der heißesten Sommerzeit dann reisen. Wobei, ja, ich glaube, bei dir würde das jetzt auch nicht, du würdest dich davon auch nicht abhalten lassen.
Ich wollte gerade fragen, also, wann waren Sie denn eigentlich unterwegs?
Im März.
Im März?
Das war so Ende des Sommers, da in der Gegend. Und also ich denke aber, dass du doch schon bei der Vorbereitung dir ein Bild machst über das, was der noch kann, der Ältere, der nun gefragt hat.
Ja, man muss das so versuchen, denn einzuschätzen. Es erzählt einem natürlich nicht jeder alles.
Nee, das glaube ich, ist aber schon nötig, dass du da dir ein Bild machst, was der kann und dem eben entsprechend auch die Anforderungen stellst, beziehungsweise die Anforderungen so, die Reise darauf abstellst.
Ne? Ja. Muss man auch machen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand nach Sambia reisen möchte und Sambia ist gerade ein ganz blödes Beispiel, aber sagen wir mal Kenia und Tansania bereisen möchte, dann braucht er eine Gelbfieberimpfung, die er nachweisen muss. Und es gibt da dann Leute, die nicht diese Impfung nicht vertragen können, aus medizinischen Gründen. Klar, es gibt eine Bescheinigung vom Arzt, der kann dann sagen, nee, aus den und den Gründen, aber sowas führt immer zu Problemen oder kann zu Problemen führen bei der Einreise. Und wenn man sowas nicht riskieren möchte, dann bleibt man lieber in Ländern, wo keine Impfung vorgeschrieben ist. Oder
ja, sowas habe ich ja auch gehabt. Das war, glaube ich, Sambia. Ne? Ich darf mich nicht gegen Gelbfieber impfen lassen, weil das sind irgendwie so Lebendimpfstoff oder so nennt sich das. Ne? Und weil ich nun Rheuma habe, darf ich da diese Impfung nicht haben. Hab natürlich dann auch so eine Bescheinigung gekriegt und die ist bis jetzt, ich glaube, überhaupt erst einmal abgefragt worden. Mhm. Und sonst hat sich da keiner drum gekümmert. Ne?
Und ist die auf Englisch? Also,
ja.
Ja, okay. Mhm. Oh.
Ja. Ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig. Ich denke jetzt gerade so an auch Diabetiker oder so, dass man da dann entsprechend, wenn man Bescheinigung hat, vielleicht auch sogar, wenn man gar nicht dran denkt, dass man eine Bescheinigung bräuchte, A, die Bescheinigung mitnimmt und B, dann eben auch übersetzt.
Ja.
Ja, das war auch nur
auch Medikamente im Handgepäck teilweise,
ja.
Genau. Wo man dann irgendwas dabei hat, was man wirklich braucht und definitiv im Handgepäck auch dabei haben sollte, dass man da auch vom Arzt so eine Bescheinigung.
Ja, aber ich meine, es empfiehlt sich sowieso, seine Medikamente im Handgepäck mitnehmen.
Ja.
In der heutigen Zeit, wo öfter mal Koffer verschwinden. Gut, wenn mal ein T-Shirt nicht da ist, das kann man überbrücken. Aber wenn die Medizin nicht da ist, die man nun braucht, dann ist es schlecht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt erzählen Sie doch mal, ich bin schon ganz neugierig. Sie haben ja, anders gesagt, Sie sind ja nicht nur nach Afrika gereist auf Safari, sondern haben dann auch gleich noch eine Mobile Safari gemacht.
Ja.
Wurde mir so zugetragen.
Ja, richtig. Naja, das ist schon, ich hatte ja erst, war ich ja davon ausgegangen, dass ich einen Mitreisenden habe. Und zwar einen, der auch oder sogar auch so alt oder sogar ein paar Jahre, 2-3 Jahre älter
genau,
ist.
Genau, da habe ich halt, hatte 2 Anfragen von älteren Männern.
Ja.
Ich dachte, Mensch, super, die reisen beide alleine. Die könnten ja wunderbar auf die gleiche Tour.
Ja, ja. So. Und dann ist der eben leider, also wir hatten ja die Reise erst im letzten November schon geplant. Das wurde aber wegen Corona am Tag vorher, vor der Abreise abgesagt. Und dann haben wir es wieder geplant, eben im März. Und da in der Zwischenzeit ist der Herr krank geworden und konnte die Reise nicht antreten. So, aber ich hatte erst Bedenken, dass dann auch der Veranstalter die Reise absagt, aber die haben dann gesagt, nein, wir machen das auch mit einem. Und ja, der Flug, das war eigentlich, es hat ein bisschen lange gedauert, weil ich ja von Hamburg nach Johannesburg, von da nach Kasane. Ja, und dann war ich erst da, also mit 2-mal umsteigen und jedes Mal auch wieder ein bisschen warten. Und nee, auf der Hinreise auch noch über Frankfurt. Ne?
Ja, so.
Dann auch immer ein bisschen warten, sodass also die Reise von Haus bis Haus, sag ich mal, 24 Stunden gedauert hat. Und da war ich dann doch ganz schön kaputt, als ich denn da war. Aber dann ging es eigentlich ganz gut. Es gab noch so eine Vorübernachtung zusätzlich, bei der ich dann auch schon einmal eine Bootstour und einmal so eine Safari-Tour im Auto gemacht hatte. Und dann ging eben die mobile Camping-Tour los. Und das war nun natürlich ein Abenteuer. So genau hatte ich mir das vorher auch noch nicht so vorgestellt. Ich wusste so ungefähr, dass wir da in Zelten übernachten. Ne? Und naja, ich hatte dann einen Guide. Und mit dem bin ich dann losgefahren in so einem großen Geländewagen, wo 7 Plätze drin sind oder 8 sogar. Und ich saß da alleine neben dem Fahrer. Oder beziehungsweise ich habe mich so schräg hinter ihm hingesetzt, weil ich dann beweglicher war und konnte mal mit meiner Kamera mal nach links, mal nach rechts und so weiter. Und Naja, dann sind wir dann, haben wir schon mal so verschiedene Wege da erkundet. Und zwar waren wir dann schon auf dem Weg zu unserem ersten Camp, wo wir denn am frühen Nachmittag ankamen. Ja, und da sah ich denn, es war dort ein ganzes Lager aufgebaut. Also erstmal für mich ein großes Zelt, wo eigentlich auch mindestens zwei reinpassen. Das Zelt hatte dann einen kleinen Vorbau, wo man zum Sitzen, wo man sitzen konnte. Und auf der anderen Seite von dem Zelt war eben das Badezimmer, in Anführungsstrichen. Und Badezimmer heißt, es ist dort diese Campingtoilette, wobei das nur so ein Gestell ist mit einem Sitz drauf und das ist über ein Loch gestellt worden. Und dann stand da ein Waschbecken, und zwar war das aus so einer Art Stoff, wo dann mir immer warmes Wasser reingegossen wurde, wenn ich es brauchte. Und der Clou des Ganzen war die Dusche. Das war nämlich eine Eimerdusche. Und ich kannte nur schon eine Eimerdusche und hatte daher nicht so viel Bedenken dagegen. Aber da wird denn, das haben wir dann so im Laufe der Zeit geregelt, dass denn einmal am Tag, und zwar in der Mittagspause, haben die mir einen Eimer Duschwasser, da rein, also warmes Wasser, was über dem offenen Feuer erwärmt wurde, da reingegossen. Und dann muss man natürlich da so eine Taktik entwickeln, denn mehr als einen Eimer hatte ich ja nicht. Ne? Man muss also dann sich schnell nass machen, also einmal kurz aufdrehen, sich nass machen, dann wieder zudrehen, einseifen und dann kann man den Rest in Ruhe verduften, abwaschen.
Zeiten der Energiekrise könnte man das auch mal zu Hause nutzen.
Ja, das funktioniert wunderbar. Also man kommt, wenn man das weiß, dass man nur eben einen Eimer voll hat, funktioniert wunderbar. Man kann auch nichts Kaltes dazu drehen, weil da auch kaltes Wasser nicht ist. Also man muss tatsächlich mit dem Wasser, so wie es im Eimer ist, auskommen. So, das also nur so zum Äußerlichen. Dann gab es da noch außer dem Guide noch drei weitere Mitarbeiter, nur für mich. Das waren denn einmal, der nannte sich Lagerleiter, ein Koch und ein junger Mann, der eben, ja, ich möchte fast sagen, der Wasserträger war. Der hat aber nicht nur Wasser gebracht, sondern auch alle Arbeiten, die so anfielen. Mädchen für alles. Und interessant war auch die Küche, in der der Koch denn gewerkelt hatte. Und die hatten alles mit. Die hatten also für die Crew ein eigenes Fahrzeug, in dem die ganze Einrichtung war und die Zelte für die anderen. Denn die hatten ja, ich weiß nicht genau, wie viele Zelte die hatten. Auf jeden Fall hatte der Guide ein eigenes Zelt. Und die anderen drei, das weiß ich nicht genau. Da habe ich nicht so hingeguckt, ob die zusammengeschlafen haben oder auch eigene Zelte hatten. Und dann gab es ein Küchenzelt, ein Speisezimmerzelt, wo wir immer gegessen haben. Und zwar war das einfach so ein Dach, so ein Zeltdach, wo ein Tisch drunter stand mit Stühlen und eine Anrichte, sag ich mal. Da wurde nämlich das Essen dann aufgebaut, wenn es fertig war. Und da haben wir dann die Mahlzeiten gegessen. Und die Küche selbst, das war alles nur Holzfeuer. Denn man durfte da in dem Gebiet, das sind ja alles geschützte Gebiete, Nationalparks und Naturschutzgebiete, da war die Devise, man darf nichts dort liegen lassen, egal was, was da nicht schon war. Ne? Und deshalb, es war dann wohl erlaubt, denn die Asche da zu vergraben. Und deshalb war das anders gar nicht möglich. Aber der Koch, der hat dann tolle Gerichte da gemacht auf seinem Holzkohlenfeuer. Der hat sogar Kuchen gebacken. Dazu hat er so eine relativ einfache Blechform gehabt und hat das dann doch so hingekriegt, dass es immer gut geworden ist. Ne? Dann gab es immer Vorspeise, ein Hauptgericht und Nachspeise. Ne? Also jedenfalls zum Dinner, also abends. Zum Lunch war meistens auch was Warmes, aber das war dann nicht so, ich sag mal, üppig wie am Abend. Fläschchen Wein dazu.
Es ist ja schon, es heißt ja auch Mobile Camping, also vom Begriff her ist es ja schon Camping, aber das war jetzt ja, da war ja auch richtig ein Bett in dem Zelt.
Genau, das wollte ich mich auch gerade fragen, da liegt ja keine Luftmatratze.
Das sind schon Feldbetten, die aber klappbar sind, ne? Und das funktionierte ganz gut.
Das ist schon komfortabel und man...
Ja, ja. Also ich habe da nirgendwo direkt eine Unbequemlichkeit gehabt oder sowas, ne? Mhm. Und ja, das war das Schlafen. Und wir waren dann immer in einem Camp 3 Nächte und sind dann morgens um 4:30 wurde ich geweckt. Und zwar sind die Zeiten deshalb, und das ist auch sinnvoll, weil morgens die Tiere selbst auch am wachesten sind und man kann die am besten sehen. Deshalb um 4:30 war wecken, um 5 gab es Frühstück. Und um so den 5:30, 6 sind wir dann losgefahren. Ne? Und dann aber, ja, dann waren wir auf Safari und es war also wunderbar, dass ich meinen Guide für mich alleine hatte. Der konnte also, und das war richtig ein guter Guide, der wusste so ungefähr, wo die Tiere sind. Hat mich dann vorher gefragt, welches Tier ich am liebsten mag. Da habe ich gesagt, eigentlich habe ich da kein besonderes Lieblingstier. Aber ich habe von den Big Five in Afrika noch nie einen Leoparden, jedenfalls nicht in freier Wildbahn gesehen. Ne? Ja, das hat er sich gemerkt. Und an dem ersten Morgen nach der ersten Übernachtung sind wir losgefahren und innerhalb von einer Stunde hatte ich meinen Leoparden, ein Weibchen mit 2 Babys.
Oh nein.
Toll. Ja. Ich habe die Bilder gesehen.
Ja.
So schön.
Das war gut.
So schön. Und das nochmal zum Thema, das ist jetzt off-topic gerade, Botswana in der Regenzeit, wo viele sagen, weil März ist ja schon noch Regenzeit, aber in der Regenzeit hat man halt auch die ist gerade zu Ende.
Ach ja, richtig, stimmt. Ja. Ja, ja.
Also es ist dann alles auch grün?
Es ist alles grün, es ist dicht bewachsen, ja. Es regnet auch mal. Ich weiß nicht, ob das da auch mit dem Regen auch schon, aber auch nicht den ganzen Tag lang oder so. Es ist meistens dann ein kräftiger Schauer und dann ist es wieder vorbei. Aber viele wollen nicht so gerne in der Regenzeit fahren, aber das hat natürlich auch den super Vorteil, dass nicht so viele andere Touristen unterwegs sind. Ja. Ich weiß nicht, wieder bei dir die Erfahrung mal, aber ich vermute nicht, dass da 20 andere Fahrzeuge um diesen Leoparden standen, sondern vielleicht mal 2 oder 3.
Nee, das Höchste war, das war aber nicht bei dem Leoparden, sondern bei einer Löwengruppe, da waren da ungefähr 5 andere Autos. Aber die Guides, die sind alle über Funk miteinander in Verbindung. Und die sind ja so fair untereinander, dass sie sich Bescheid sagen, wenn irgendwo was Besonderes zu sehen ist. Ne?
Gibt es irgendwas, was Sie so als Tipp sozusagen den Hörern mit auf den Weg geben würden von Ihrer ganz persönlichen Packliste? Also wir haben ja jetzt eben schon mal gesagt, Medikamente auf jeden Fall ins Handgepäck. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, da war ich froh, dass ich das eingepackt habe, beziehungsweise das nächste Mal nehme ich aber XYZ mit?
Ich habe eigentlich nichts besonders vermisst, muss man so sagen. Ich hatte mir vorher schon Gedanken gemacht, wie ich meine Fotoausrüstung unterwegs aufladen kann. Und da habe ich dann, ich hatte das vorher schon in den Papieren gelesen von dem Veranstalter, die haben tatsächlich ihre Autos mit Stromversorgung ausgerüstet, wo ich also eine 220 Volt Steckdose und eine USB-Steckdose hatte. Mehrere sogar. In dem Auto. Ne? Und das hat also sehr gut funktioniert, sodass ich da erstmal, ich hatte mir schon mehrere Akkus mitgenommen und alles mögliche, aber das hat bestens funktioniert. Ich konnte die Kamera und auch die Akkus bestens dort aufladen. Ne? Ja, auch ansonsten, man muss natürlich sich vorher darüber informieren, ob das alles, was man nun so wie Strom oder ja, Regenkeb oder so, ob der jeweilige Veranstalter das auch anbietet. Ich glaube nicht, dass das überall so ganz selbstverständlich ist. Und ansonsten, ja, meine Medikamente hatte ich mich selber drum gekümmert, welche ich mitnehmen muss.
Apropos Medikamente, ich glaube, viele haben auch Bedenken, oh, das ist ja Malaria-Gebiet, dann auch noch Regenzeit, da ist das Risiko ja noch höher. Wie hattest du das geregelt? Hattest du eine Prophylaxe täglich quasi eingenommen?
Ja, ich hatte, das hatte ich auch vorher mit meiner Ärztin besprochen. Die hat mir denn diese Malaria-Prophylaxe verschrieben. Und zwar, das sind Tabletten. Die muss man schon 2 Tage vor Beginn der Reise jeden Tag eine nehmen. Und dann während der Reise natürlich auch. Und auch nach der Reise noch 2 Tage hinterher. Ne? Und ja, Mücken waren da natürlich, aber nicht so außergewöhnlich viele. Da ist man das, da waren auch ja, Mücken, Termiten auch. Oh, ich glaube, die gehen gar nicht auf Menschen, nicht die Termiten. Aber ein paar Mücken hatten wir da und einmal standen wir da in so einem Ameisenwanderweg. Aber die tun ja nichts, aber ist trotzdem ein bisschen unangenehm, wenn sie einem so am Bein hochklettern. Ja. Nee, aber sonst muss ich sagen, war das soweit alles. Eins kann ich vielleicht noch erzählen. Ja. Ich musste ja auch einen PCR-Test machen, vor dem Abflug, einen Tag vorher. Das hat auch gut geklappt, aber auch bei der Rückfahrt. Ne? Und der wurde dann, also ich bin ja zurückgeflogen, nicht von Kasane, sondern von Maun. Das ist noch eine Stadt, die noch etwas größer ist. Und das mit dem Test ist alles so organisiert worden, auch vom Veranstalter. Nicht? Da sind wir dann also gleich nach der Ankunft, da musste ich den ja dann nur vorzeigen, da eigentlich auch nicht. Als wir losfahren wollten, also nach der Ankunft von dem Flieger, der mich zurückgebracht hatte, so ist richtig, ne? Da sollten wir gleich zu einer Teststation gebracht werden. Der hat uns da auch hingefahren und dann sind wir da hingegangen, die Tür war zu. Und dann, wir waren da mehrere. Und dann haben wir erstmal dumm geguckt, denn wir sollten am nächsten Tag fliegen. Diese Übernachtung in Maun war nur, weil wir diesen Test noch machen mussten. Ne? Nun, das war ein Sonnabendnachmittag und da war keiner. Nicht? Dann habe ich da einen gefragt, der da so saß und ja, ich weiß nicht, was der gemacht hat, der saß da eben nur, gehörte aber nicht dazu, wo die sind. Sagte, ja, they are gone. Sie sind gegangen. Ja, naja, dann haben wir erstmal den Fahrer von unserer Lodge erstmal da ein bisschen scharf gemacht und der hat dann rumtelefoniert und hat dann gesagt, ja, die kommen wohl gleich wieder. Also, und er kam dann auch irgendwann und das ist eben auch so eine Sache, die haben nicht so die Eile so wie bei uns, ne? Da geht man alles ein bisschen ruhiger. Und der kam dann und hat den Test gemacht, jedenfalls die Probe genommen. Und dann konnten wir da zu unserer Lodge fahren.
Das war auch, das Ergebnis kam per E-Mail? Also im Prinzip
Das kam nicht per E-Mail. Das sollten wir uns auf dem Weg zum Flughafen abholen.
Okay.
Und dann hatte ich ja nur noch im Kopf, dass wir, es war ja nun Corona-Zeit, dass wir möglichst lange vorher am Flughafen sein sollten. Ne? Naja, und dann, das ging, sollte um 2 gehen, glaube ich, das der Flieger. Und dann habe ich gesagt, naja, um 11 oder so wollen wir da mal hinfahren. Also sollen wir an der Rezeption stehen und uns von da aus zu der Teststation fahren lassen. Ne? Und als ich das denn da so gesagt hatte zu der Rezeptionistin, nö, um 12 reicht. Nee, um 12 reicht nicht. Die ließ sich auch nicht davon abbringen. Es klappt schon, sagte sie. Ne? Und dann sind wir da mit Bedenken hingefahren. Und man muss sagen, es klappte tatsächlich. Aber das ist dann hat man wieder so ein bisschen aufregende Minuten. Denn ohne den Test wären wir nicht weggekommen da. Ne? Naja, also ja, das war noch auch mal so eine etwas schwierige Zeit. Aber da muss man eben tatsächlich Ruhe bewahren. die sind auch ruhig.
Ja, es gibt ja auch das schöne Sprichwort, nicht? Die Europäer haben die Uhren und die Afrikaner haben die Zeit.
Ja, ja.
Wir haben ja in dem Podcast immer noch, ich weiß nicht, ob Silke das schon erzählt hat, eine Rubrik, die heißt The Big Five. In diesem Fall hat es gar nichts mit den Tieren zu tun. Wir haben es nur nach den Tieren benannt. Hm. Also jedenfalls haben wir uns überlegt, in diesem Fall wären doch so die fünf persönlichen, also Ihre persönlichen fünf Safari-Tipps.
The Big Five.
Naja, erstmal, also ich persönlich jedenfalls fotografiere gerne, ne? Und habe auch eine Menge Bilder gemacht und auch Filmclips mit der Kamera. Und das sind natürlich Momente, die man da erlebt, die eigentlich unwiederbringlich sind. Und deshalb kann ich eigentlich nur raten, macht möglichst gute Fotos und nehmt eine gute Kamera mit. Das muss keine Riesenkamera sein, sondern eine gute Kompaktkamera, mit denen kann man schon mal sehr gute Bilder machen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Ne? Dann, man muss eben sich darauf einstellen, dass es mal nicht ganz so bequem ist immer wie zu Hause. Dann erträgt man das auch besser. Was heißt ertragen? So viel muss ich nicht ertragen, aber dann so kleine Hindernisse, die machen einem denn nichts aus, ne? Wenn man mit der Einstellung schon mal losgeht. Das Gleiche gilt für Regenwetter. Und was mich von der Tierwelt besonders beeindruckt hat, das waren die Wildhunde, die, abgesehen von den Leoparden, sind die Wildhunde wohl auch die Highlights dort, nicht? Weil die selten sind, weil die in großen Herden unterwegs sind und ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten haben. Die geben sich zum Beispiel gegenseitig Essen ab. Wenn einer, ich hatte einen gesehen, einen Hund, der hat gehumpelt, der hatte eine Verletzung am Bein und dem haben die anderen von ihrem Essen was abgegeben. Und das ist schon unter Raubtieren, denke ich mal, ziemlich ungewöhnlich. Mhm.
Also eine Portion Glück kann man dann ja zusammenfassend sagen, weil die Wildhunde zu beobachten und dann auch noch beim Fressen zu beobachten, Da braucht man echt schon eine große Portion Glück, um das wirklich beobachten zu können.
Ja, ich weiß gar nicht. Fünf Sachen hatte ich noch nicht.
Wir sind jetzt bei drei, hatten wir.
Ja.
Ach so. Ja.
Naja, eine Portion Glück und also mit der Wildhundgeschichte zusammen ja auch ein guter Guide. Also das
stimmt,
das beides muss ja zusammenspielen.
Ja.
Also haben wir die Kamera, wir haben die Gelassenheit, wir haben das Glück und den Guide.
Ja, im Augenblick fällt mir nichts weiter ein.
Ja, dann sind es halt vier. Vier der Big Five gefunden, ist ja auch schon,
ist auch was.
Ist auch schon gut.
Die Wildhunde zählen doppelt.
Gut, ja so.
Ja, das stimmt. Oh, eigentlich sind die Big Five ja unser Abschluss, ne? Mhm. Aber ich finde es noch interessant zu wissen, also du bist jetzt, das darf man jetzt ja mal so sagen, Ende 70. Was macht man, wenn man so
Ende 77 gerade.
Ja. Was macht man da anders, als wenn man Mitte 50 ist, wenn man so eine Reise plant? Also wahrscheinlich plant man jetzt nicht Jahre im Voraus, wobei doch.
Also ich habe es ja überhaupt nicht vorher geplant, weil du mir diesen Tipp erst, ich glaube, so ungefähr 4 Wochen vor der Reise gegeben hast.
Ja, kurzfristige Planung und Umsetzung.
Aber man sollte das schon gründlich machen, die Planung sonst. Nicht? Ja. Und und dann eben die ganzen Risiken bedenken. Und man muss sich mal überlegen, was man sich zutraut.
Ja. Ja, aber ich finde, dass diese Erzählung doch jetzt allen Mut machen sollte, allen gezeigt hat, wow, man kann ja sogar so eine abenteuerliche Mobile-Camping-Safari planen. Man kriegt nicht gleich einen Bandscheibenvorfall, auch wenn man über Hoppelstraßen fährt, querfällt ein. Und man wird auch nicht gleich überfallen, vom Löwen gefressen, sonstiges. Also nur zu, alle sollen sich trauen. Wir planen das sehr detailliert und mit Vorsicht und geben das, was er sich zutraut. Es gibt genug Reiseformen, aber selbst sowas kann man auch mit ungefähr 75
noch. 75 plus.
Ja.
Dann sagen wir vielen Dank auch im Namen der Hörer und sind jetzt mit Folge 12 am Ende der ersten Staffel angekommen. Danke fürs Zuhören, uns hat Spaß gemacht und falls Sie noch nicht alle Folgen gehört haben, machen Sie das noch. Tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.